Bei der letzten Montagsdemo von Pegida in Dresden sah man ihn neben Deutschlandfahnen und Transparenten, einen Galgen aus Holz mit zwei Stricken. Wer daran aufgeknüpft werden soll, ist unübersehbar. Auf den einlaminierten DIN A4-Zetteln war deutlich zu lesen, reserviert für Angela, Mutti, Merkel und Sigmar das Pack Gabriel. Ähnlich bei der TTIP-Demo am Samstag, dort sah man eine Guillotine für den Vizekanzler. Im Fall der Pegida-Demo prüft die Staatsanwaltschaft Dresden, ob Ermittlungen eingeleitet werden. Und wir fragen uns, wo fängt eigentlich das Recht auf freie Meinungsäußerung an und wo hört es auf? Sven Richwin ist Anwalt für Strafrecht und auch Experte für Meinungsäußerungs- und Versammlungsrecht und ist jetzt am Telefon. Ich grüße Sie.
Hallo, schönen Tag.
Ja, was ist Ihre Einschätzung? Ist die Galgenaktion in Dresden strafrechtlich relevant?
Also meiner Einschätzung nach schon. Grundsätzlich gibt es drei Straftatbestände, die da erstmal ins Auge springen, die da in Frage kommen. Das eine ist öffentliche Aufforderung zu Straftaten. Dann gibt es ein Verbot, Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten. Also wenn man das quasi selber androht und nicht will, dass andere das machen. Und dann gibt es letztlich noch Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole. Das heißt, wenn man quasi das Staatsoberhaupt oder einen Fraktionsvorsitzenden oder sowas angreifen will oder verächtlich machen will, wird man dafür auch bestraft. Mhm. Und an dem letzten Punkt zeigt sich eigentlich ganz gut auch so ein bisschen diese Differenzierung, weil natürlich sich alle diese Strafrechtstatbestände auf dem Bereich der Meinungsfreiheit bewegen, also Grundrecht der Meinungsfreiheit. Und bei dem letzten kommt es tatsächlich relativ selten zu Verurteilungen, was einfach daran liegt, dass die Rechtsprechung sagt, okay, also jetzt sozusagen der Staat oder die Rolle als Staatsoberhaupt oder irgendeine andere Staatsfunktion, das hat erstmal einen sehr geringeren Schutzfaktor. Also sozusagen da darf man relativ rigide auch Kritik üben, auch überspitzt, darf man auch alles Mögliche äußern bis hin zur Revolution und was man alles abschaffen will. Das ist sozusagen erstmal okay. Und die juristisch interessante Schwelle kommt dann aber, wenn sozusagen auch die anderen Straftatbestände ins Spiel kommen, wenn es eben nicht nur um die Rolle geht, also um Angela Merkel als Staatsoberhaupt, sondern auch die Person selber, die Persönlichkeit angegriffen wird, nämlich als Mensch. Und das ist in der Regel der Fall bei so Tötungsfantasien, die da in der einen oder anderen Form geäußert werden, weil da geht es ja nicht darum zu sagen, okay, wir wollen die abwählen oder die muss weg oder so. Das wird ja auch geäußert, aber es geht ja darüber hinaus, und sondern die sagen, okay, hier zum Beispiel dieser Galgen reserviert für Angela Merkel, das heißt ja so viel für wie, also hier wird sie aufgehängt sozusagen, da kommt sie hin. Und da geht es ja nicht nur um das Amt, da geht es ja um die Person. Mhm. Und die hat natürlich viel weitreichendere Schutzrechte zurecht. Und da kommt auch eine Strafbarkeit viel eher in Betracht.
Sie sagen ja auch, bei Meinungsdelikten gibt es verschiedene Varianten, wie man etwas bewertet. Einmal kann man schauen, was wurde eigentlich explizit gesagt, und die andere Variante, in welchem Kontext steht das Gesagte. Wie würden Sie das jetzt bei diesen beiden konkreten Fällen nochmal einordnen? Also kann man sagen, auch das ist ruhig vergleichbar oder unterschiedlich jetzt die Guillotine und Galgen, oder fällt das alles beides darunter dann?
Naja, also erstmal vom Kontext her sind das erstmal keine, oder würde ich sagen, es ist keine ironischen Veranstaltungen, also man ist jetzt irgendwie nicht beim Karneval oder bei der Kirmes oder so, wo ja auch manchmal so ein bisschen überspitzte Darstellungen erfolgen können, sondern man befindet sich auf Demonstrationen in beiden Fällen, wo auch konkrete Forderungen erhoben werden, also sozusagen es gibt erstmal jetzt nicht so einen ironischen Kontext augenfälligerweise, und dann muss man sich ein bisschen genauer angucken, was steht da eigentlich, also bei diesem Galgen steht reserviert für, das heißt eben, also sozusagen da soll die aufgehängt werden oder soll er, Herr Gabriel, aufgehängt werden. Bei der Guillotine, wenn man das sozusagen rein textlich guckt, da steht, passt bloß auf, Gabriel, ja. Das kann man halt eben auch anders interpretieren. Also das kann man sozusagen auch als Warnung interpretieren. Also wenn er sich nicht ändert, dann landet er vielleicht dort oder so. Also da ist ein bisschen mehr Offenheit. Und das Bundesverfassungsgericht sagt immer dann, wenn es auch eine andere Interpretationsmöglichkeit gibt, die sozusagen nicht in eine strafrechtliche Variante enden würde, dann ist der Vorrang zu gewähren. Das ist sozusagen auch dieses Dubio pro Reo, Zweifel für den Angeklagten Prinzip, sozusagen auch auf den konkreten Fall übertragen. Und wenn man das irgendwie so auslegen kann, dass da am Ende gesagt ist, okay, das ist irgendwie anders gemeint, als man jetzt vielleicht zuerst denkt, oder diese Möglichkeit ist jedenfalls nicht total abwegig, dann würde das nicht nach Strafbarkeit enden. Das finde ich ist bei dieser Guillotine-Geschichte, ist es so an der Grenze, kann man drüber diskutieren. Bei der bei der Galgensache, da ist es eigentlich schon relativ eindeutig. Also wie man das irgendwie anders interpretieren sollte, da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie.
Mhm. Ja, man muss sich wirklich dann fragen, wo zieht man die Grenze? Sie haben es eben schon so ein bisschen angedeutet, also wie bei Rosenmontagsumzügen, das ist traditionell so beim Karneval, da geht es sehr derbe zu, teilweise auch sehr unter die Gürtellinie. Wo würden Sie als Jurist dann sagen, hier ist die Grenze, also was geht noch als Satire durch und was wird strafrechtlich relevant und zählt dann als persönliche Beleidigung?
Naja, so ein bisschen vereinfacht kann man sagen, immer wenn es irgendwie so einen gewalttätigen Ausdruck gibt, der entweder konkret umgesetzt wird oder angedroht wird und das auch eine Kategorie ist, wo man sagt, okay, das muss man irgendwie ernst nehmen. Also so, da können sich entweder die Leute selber bedroht fühlen oder andere Leute können sich dazu aufgefordert fühlen, da tätig zu werden. Und natürlich, also bei dieser Pegida-Geschichte ist es ja sehr augenfällig. Da herrscht sozusagen eine sehr aufgehetzte Atmosphäre, da wird immer mit sehr derben Sprüchen agiert. Es gibt sozusagen so einen rassistischen Grundkonsens, soll ich mal fast sagen, zwischen diesen Leuten und die versuchen sich da gegenseitig an Radikalität zu überbieten. Und das ist ja auch nicht, findet ja auch nicht im luftleeren Raum statt. Das wird ja so ein bisschen garniert von Anschlägen, die vor allen Dingen auch in Sachsen da fast jede Nacht stattfinden und so. Das heißt, es gibt ja eine konkrete Bedrohungssituation dafür und damit wird ja auch kokettiert. Die sagen also sozusagen, es bleibt ja nicht bei dieser verbalen Radikalität, sondern da fühlen sich auch Leute ganz konkret zu Übergriffen und zu Brandstiftungen da aufgefordert offensichtlich. Und deswegen hat das dann natürlich eine sehr stärkere Bedrohungsqualität als jetzt so Karneval oder so, das ist ja, da wissen alle, das ist nicht ernst gemeint. So, da spielt auch Alkohol eine Rolle und da macht man sich so ein bisschen über die Autoritäten des Staates sozusagen lustig oder kommentiert irgendwelche politischen Themen. Aber es ist total klar, dass das eigentlich so ein Fest ist. So, das kommt ja aus so einer Tradition, ruhig von so einer Demonstration, dass man da quasi auch mal als Ventil so ein bisschen Luft ablassen darf, ungestraft über andere Leute lästern. Aber das war es dann auch. Und es ist total klar, dass das jetzt nicht, dass da keine ernsthafte Umsetzung davon droht.
Würde denn jetzt eine Bestrafung der Galgenbastler nicht Öl ins Feuer gießen und Pegida-Anhänger als Gruppe noch weiter stärken?
Nee, das glaube ich nicht, weil also damit wird ja auch noch ein bisschen mehr transportiert. Das hat ja so, das hat ja auch eine starke historische Symbolik, ne? Also Leute aufhängen und so, da verbindet man sofort so ein bisschen mit so amerikanische Südstaaten, Afroamerikaner werden immer von so Lynchmobs da aufgehängt und so und die Leute selber, die sowas da propagieren oder die sowas da aufstellen, die negieren damit ja auch den Rechtsstaat sozusagen so als Ganzes, also das gesamte Rechtsstaatssystem, also sie setzen sich selber an die Stelle von ja eigentlich allen auf einmal, Polizei, Richter, Henker und das ist natürlich sozusagen so eine Abkehr, so ein Abwenden vom Staat und von rechtsstaatlichen Grundsätzen, solange das sozusagen, die das so für sich machen und damit konkret keine andere Person bedroht ist, kann man das vielleicht noch mitleben oder muss man vielleicht mitleben unter der Meinungsfreiheit, aber in dem Punkt, wo sich sozusagen konkrete Angriffspunkte bieten für die oder von denen ins Spiel gebracht werden, da muss man, glaube ich, mal einen Schlussstrich ziehen, weil das sich ja immer weiter radikalisiert, da muss man irgendwann mal sagen, okay, das ist jetzt sozusagen nicht mehr Meinungsfreiheit, sondern hier werden konkret Leute bedroht, ja. Und es geht jetzt ja nicht darum, hier die Kanzlerin abzuwählen oder so, sondern offensichtlich wollt ihr die aufhängen, das ist so, da muss man sich ja vielleicht auch, muss man vielleicht noch einen Psychologen fragen, sozusagen, was da alles mit eine Rolle spielt, aber da muss man ja irgendwie mal sagen, so ein Wettbewerb, welche radikaleren Tötungsmethoden die Leute sich da jetzt einfallen lassen, das muss man irgendwie mal beenden.
Mhm. Ein Holzgalgen, der reserviert ist für Bundeskanzlerin Merkel und Vizekanzler Gabriel und das auf einer Pegida-Demonstration. Fällt das noch unter Meinungsfreiheit, haben wir gefragt, denn das will die Staatsanwaltschaft Dresden prüfen und der Kreuzberger Rechtsanwalt Sven Richwin war gerade am Telefon und hat uns nochmal seine Einschätzung dazu gegeben. Vielen lieben Dank und schönen Tag für Sie noch.
Tschüss.
Tschüss.